Besser Wissen, der Podcast von Golem.de. Bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis des Sponsors der heutigen Folge. Als IT-Profi hast du Lust auf neue Herausforderungen? Du willst mit deiner Arbeit echten Mehrwert schaffen und Münchens Zukunft mitgestalten? Dann hol dir jetzt dein Karriere-Update bei den Stadtwerken München und mach die Stadt gemeinsam mit uns smarter. Zum Beispiel durch den Aufbau brandneuer Plattformen für die Wärmewende und unsere Wärmeprodukte. Bei uns sind deinen Talenten keine Grenzen gesetzt. Bewirb dich jetzt auf www.swm.de/IT.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei Golem.de. Und mit mir in meinem Studio-Büro sind Oliver Nickel und Daniel Ziegner. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich euren Namen in der richtigen alphabetischen Reihenfolge gesagt habe. Wenn wir den Nachnamen nehmen, hat es genau hingehauen.
Ja.
Ja, super. Herzlich willkommen, ihr beiden. Und ihr qualifiziert euch für die heutige Folge, indem ihr beide mal als Sysadmins gearbeitet habt, was ich nur von Olli wusste, ehrlich gesagt. Aber ich frage dich gleich noch, Daniel. Ich muss jetzt, bevor wir anfangen, noch kurz sagen, darauf hinweisen, wer sich wundert, diese Folge erscheint außerplanmäßig nicht an einem der Tage, an dem normalerweise unsere Podcasts erscheinen, sondern, wenn alles hinhaut, am Sysadmin Day. Wir nehmen diese Folge vorher auf. Und dann überlege ich, was ich noch sagen müsste. Ich müsste noch sagen, Themenanregungen von Sysadmins, die sich vielleicht meldet sich auch jemand, der gerade mitten im Beruf steht und mal ein bisschen so ein bisschen Butter bei die Fische geben möchte und er oder sie irgendwie ein paar Schnurren aus dem Alltag erzählen möchte, wo es wahrscheinlich echt viele gibt, weil man ja so viel auch mit Menschen zu tun hat, ob man will oder nicht. Dann kann man sich natürlich melden bei uns unter podcast@golem.de. Ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas, was vorher angesagt werden müsste? Mir fällt jetzt nichts ein.
Nö.
Gut, dann sehr gehen wir schön. Los. Wir legen mit dem Sysadmin Day los. Ich habe erstmal einen total bescheuerten Sysadmin-Joke gesehen, den man auf einem T-Shirt kaufen kann. Man musste trotzdem ein bisschen lachen. Ein Sysadmin schläft nicht, er ruht.
Ja, okay.
Ja, ja. Den kanntet ihr natürlich. Ja, ihr seid ja aus.
Ich muss eine Sekunde jetzt drüber nachdenken, um ihn zu verstehen, so vorgelesen, ohne ihn zu sehen.
Ja, ne? Man muss, genau, muss man. Es ist halt nicht so optisch, so ein Podcast und für euch sowieso auch nicht. Ja. Ich habe überlegt, eigentlich mache ich ja sonst immer irgendwas zur Geschichte, aber so viel, richtig viel Geschichte zum Sysadmin Day würde ich euch dann lieber fragen, aber auch zu den Sysadmins selber. Also ich meine, dass Leute die Maschinen, die Computer beaufsichtigen, das ist wahrscheinlich schon immer so. Und früher war das aber, glaube ich, nicht so stark getrennt. Also es gab halt so Leute, die hinten an den Rechnern den ganzen Kram gemacht haben, sysop, sysop, sysadmin und so weiter und so fort. Aber so, dass das ein richtiger Ausbildungsberuf ist, noch nicht so ewig, oder?
Also sagen wir es mal so, wenn du als sysadmin in einem kleinen Unternehmen arbeitest oder in einem mittelständischen Unternehmen, dann ist es teilweise immer noch so, dass du fast alles machst. Das war zumindest zu meiner Zeit so. Ich war halt ungefähr so 2015, 2016 sozusagen vor meiner Zeit bei Golem unter anderem als Sysadmin tätig. Und man hat theoretisch sehr viel gemacht. Und ich war auch sehr, ehrlich gesagt, sehr erstaunt, wie sehr man eigentlich mit Menschen zu tun hat. Dieser Skill, dass man vernünftig mit Menschen umgeht, die sozusagen, die man ja immer so mies als DAO bezeichnet, was eigentlich total unfair ist. Das sind halt einfach Menschen, die sich nicht mit diesem Thema beschäftigen können oder wollen. Genauso wie ein Sysadmin sich nicht mit anderen Themen beschäftigen kann oder will. Also das ist immer eine Sache. Man muss, finde ich, dem Gegenüber Respekt zollen, genauso wie der Mensch dir Respekt zollen kann, damit man halt auch vernünftig zusammenarbeiten kann. Und ich habe das Gefühl, dass also in dem großen Unternehmen, wo ich gearbeitet habe und auch meine Ausbildung gemacht habe, war das teilweise nicht so. Da war es teilweise dieses Klischee, dass sich die Admins immer lustig gemacht haben über die doofen DAOs, die nichts können und so. Es waren teilweise auch sehr lustige Stories, aber ja, das sind trotzdem halt einfach nur Menschen. Und die haben dafür dann halt vielleicht andere Skills, die man selber nicht hat.
Ne? Wir dürfen uns gleich noch lustig machen. Genau. Jetzt haben wir ein bisschen von dir gehört. Daniel, wie bist du da reingeraten in diese Geschichte?
In diese Geschichte, ja. Ich habe irgendwann eine Ausbildung gemacht als Fachinformatiker Systemintegration. Die klassische duale Ausbildung, nachdem ich tatsächlich irgendwie nach der Schule nicht so richtig wusste, was will ich jetzt eigentlich machen, irgendwie will ich studieren irgendwie, aber ich weiß nicht was, und dann war das irgendwie tatsächlich mal so ein bisschen, ja, irgendwie Computer interessieren mich schon irgendwie einfach mal machen, habe ich eine Ausbildung gemacht und dann lang in dem Job gearbeitet, tatsächlich bis vor Golem war das meine Festanstellung. Ich bin seit 2,5 Jahren hier.
Vorher war ich, echt? Ja, das ist richtig lange.
Ja.
Fachinformatiker, Systemintegration. Genau. Wer sich jetzt fragt, was das ist, ich wüsste das jetzt nicht, ich habe es mir aber aufgeschrieben. Fachinformatikerin der Fachrichtung Systemintegration planen, installieren, betreiben bzw. verwalten IT-Systeme. Als Dienstleister im eigenen Haus oder bei Kunden beraten Sie bei Auswahl und Einsatz von Hard- und Softwarekomponenten, bauen Systeme auf, vernetzen Sie und nehmen Sie in Betrieb. Das ist also der klassische Sys-Admin.
Letztendlich ist das der Sys-Admin. Dann gab es noch die Anwendungsentwickler, hieß es damals. Ich glaube, es heißt heute anders. Ich glaube, es gibt auch mehr verschiedene Ausprägungen heute. Ich hatte mir das mal irgendwie angeschaut, die Liste der Ausbildungsberufe, aber damals, als ich es gemacht habe, das muss so mit der 2000er gewesen sein, war die Entscheidung zwischen Systemintegration oder Anwendungsentwickler. Programmieren war nie so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war eigentlich direkt raus.
Also ich persönlich bin sozusagen über eine andere Ausbildung da rangekommen. Es gibt noch den IT-Systemelektroniker. Mm. Der klingt so nach Elektroniker, aber eigentlich arbeitet man nur mit Niedrigströmen, weil es ist im Prinzip, wer das OSI-Schichtenmodell oder das andere TCP-IP-Modell kennt, oder es heißt das TCP-IP-Modell, auf jeden Fall OSI-Schichtenmodell, die arbeiten sozusagen auf Layer 1, 2 und 3, sprich auf der Hardware-Ebene. Man baut halt Netzwerke auf, man verlegt die Kabel, man konfiguriert Router. Aber wie ich schon sagte, am Ende ist das halt nicht alles an dem Job. Und im Prinzip ist dieser IT-Systemelektroniker-Job hat sehr starke Überschneidungen mit dem FISI, also dem Fachinformatiker für Systemintegration. Und bei mir war es tatsächlich genau andersrum. Wir hatten ja sozusagen in der Berufsschule lernt man ja verschiedene Fächer. Du hast halt irgendwie Anwendungsentwicklung, du hast IT-Systeme, ich glaube ITS oder so hieß das, ich weiß nicht mehr genau.
Erst so lange her.
IT-Systeme und dann irgendwie auch unter anderem auch, wie man Unternehmen gründet und sowas, also wirtschaftliche Dinge sind dort auch drin. Also man lernt relativ viel eigentlich, finde ich, in dieser Ausbildung. Sehr interessant.
Sind das 2 Jahre, 3 Jahre?
Drei. Also ich muss tatsächlich auch sagen, wie bei vielen anderen Jobs, das ist nur meine persönliche Meinung, ich finde 3 Jahre ist zu viel. Man kann solche Ausbildungen auch locker in 2 Jahren machen.
Aber meistens gibt es doch diese Möglichkeit, dass du verkürzen kannst, wenn du besonders gut bist oder irgendwie relativ.
Das war bei uns zumindest in unserem Unternehmen nur bei kaufmännischen Berufen der Fall. Mhm. Und kaufmännische Berufe haben natürlich dann einen anderen Fokus. Die sind nicht so sehr auf Technik, sondern eher auf Verkaufe, die Technik.
Also, du musst ja gar nichts Richtiges lernen.
Da kann man auch mal abkürzen. Genau, also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass du in dieser Berufsschule. Dass diese Berufsschule auch technisch einfach nicht auf dem neuesten Stand ist, sozusagen mit dem, was eigentlich in der IT-Welt passiert. Ne? Also wir haben halt dann teilweise alte Client-Server-Systeme zum Beispiel gelernt, halt wie man Client-Server-Systeme aufbaut. Und dabei gab es halt schon Software-Defined Networking und Cloud-Systeme und so. Selbst zu meiner Zeit, wo ich das gelernt habe, 2013 oder so, war das ein Riesenthema. Und das wurde halt nie behandelt in der Berufsschule. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich denke mal, mittlerweile wird man Cloud und sowas lernen. Ja, aber dann gibt es dann sowas wie zum Beispiel Container und Orchestrierung und sowas, was dann wahrscheinlich hinten runterfällt. Also sozusagen diese Berufsschule ist zu langsam, einfach nur.
Das wäre tatsächlich interessant. Da sind wir beide zu lange raus. Heute sieht das hoffentlich, würde ich sagen, anders aus. Damals war es, erinnere ich mich auch sehr, sehr viel Grundlage. Und es ist eine Anekdote, die ich mich erinnere, weil wir haben irgendwann mal so alte Cisco-Router dann programmiert, die auch wirklich schon alt waren. Und wie alt die waren, hat man dann schön daran gemerkt, dass der eine Lüfter so fies am Quietschen war, dass alle in der Klasse es gehört haben, außer dem Lehrer. Und der hat sich gewundert, warum wir alle so genervt waren. Und dieser alte Router-Lüfter so ein fieses, hohes Piepen gemacht hat, die Frequenz, die er gar nicht mehr hören konnte. Mhm. Also es war sehr Grundlage. Nichts davon habe ich dann wirklich in der Praxis, glaube ich, jemals angewendet.
Aber das wollte ich gerade sagen, Uli. Ich meine, also ich habe auch eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter Bild und Ton und natürlich war bei uns die Technik damals, obwohl, das stimmt nicht ganz, bei uns war die jetzt nicht super alt, aber wir haben teilweise noch mit Sachen gearbeitet, die relativ veraltet waren.
Ja.
Wobei das war auch so noch vor der richtigen Digitalisierung, also bei uns war halt echt noch viel Analogkram und Dinge, wie man das ganz früher gemacht hat, also sowas wie nonlinearer Videoschnitt oder so war da noch nicht so wirklich irgendwie auf dem Tableau. Aber was ich damals auch schon dachte, war, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist, dass wir diesen veralteten Kram auch wissen, weil letztlich, wenn du irgendwo hinkommst, kannst du nicht voraussetzen, dass die da irgendwie den neuesten, heißesten Kram haben. Und wenn du nur diesen, sage ich jetzt mal, advanced neuen Kram gelernt hast und dann kommst du irgendwo hin, wo die so basic alte Schachteln rumstehen haben, stehst du halt da wie der Ochs vorm neuen Tor. Und ich glaube, draufzusatteln und die neuen Sachen zum Beispiel sich anzueignen aus dem Internet, ist wahrscheinlich einfacher. Und ich glaube auch, dass wahrscheinlich im Gegensatz zu meinem Beruf in weiten Teilen, also abgesehen von dieser von diesem Digitalisierungsding, ich glaube, dass euer Job damals viel mehr auch damit zu tun hatte, sich selber weiterzubilden, oder?
Ja, total. Ja. Das ist im Prinzip tatsächlich wie bei fast jedem IT-Job. Also du musst es selber auch irgendwie leben, damit du auf dem Markt auch irgendwie begehrt bist. Also man kann natürlich auch einfach sagen, okay, ich mache einfach meine Arbeit und bekomme dafür ganz gutes Geld, weil Systemadministratoren werden ja trotzdem gesucht. Aber ja, du musst natürlich, niemand bringt dir bei, beispielsweise in der Ausbildung, wie ich jetzt, wie zum Beispiel mit Menschen umgehe richtig. Oder wie ich, weiß ich nicht, in einem super speziellen Netzwerk in einem mittelständischen Unternehmen, die halt, weiß ich nicht, 30 Microservices haben, wie ich jetzt die alle irgendwie zentral zum Beispiel verwalte. Sowas bringt dir halt die Berufsschule und auch meistens der Konzern, wo du halt dann lernst, nicht bei, weil der Konzern, wo ich war, die hatten halt ein sehr spezielles Netzwerk. Da war es tatsächlich zum Beispiel sinnvoll, die Cisco-Programmiersprachen zu kennen. Mhm. Und dieses iOS, komischerweise heißt Cisco auch iOS, das Betriebssystem der Switches und der
Namensrechtsklage irgendwann, als das iPhone rauskam.
Kann ich mir vorstellen, weil genau, und diese ist interessant, weil die Layer 1, 2 und 3, also die Hardware-Ebene, die hat sich nicht wirklich viel verändert. Es ist sozusagen unter den ganzen Software-Defined-Sachen sind natürlich immer noch Bare-Metal Switches und Router und so, und man muss immer noch irgendwie verstehen, okay, wie baue ich ein Subnetz, wie kann ich sozusagen Leute in Gruppen einteilen, wie kann ich Domänen erstellen, sowas halt. Das hast du eigentlich in jedem Unternehmen. Aber ja, jedes Unternehmen hat aber auch sozusagen eine spezielle Software-Suite, die sie halt benutzen, und spezielle Anforderungen. Und das lernt man wirklich nur, wenn man dort halt ist und sich dort weiterbildet und zum Beispiel diverse neue Dienste kennenlernt. Zum Beispiel, ich habe mich dann irgendwann bei einem anderen Arbeitgeber, wo ich dann sozusagen neben meinem Studium noch gearbeitet habe, mich in diversen virtuellen Maschinen, Clients weitergebildet, zum Beispiel VirtualBox oder sowas. Das habe ich halt vorher nie benutzt, immer nur VMware. Und VirtualBox ist halt zum Beispiel sehr Shell-basiert, also man baut eigentlich ohne GUI die ganze Zeit. Und generell auch zum Beispiel sowas wie Linux zu benutzen, Linux-Ding, das lernt man, finde ich, auch sehr wenig. Zumindest in meiner Berufsschule. Das war sehr interessant, weil das eigentlich ein super wichtiges Betriebssystem, gerade im Admin-Bereich ist, und wir hatten da vielleicht eine Stunde in der Woche über Linux-basierte Systeme und wie man sich halt in der Shell sozusagen bewegt und navigieren kann. Ja, das musste ich mir alles selber beibringen am Ende. Also
ja, also ich finde es auch, glaube ich, gar nicht per se schlecht im Nachhinein, dass, der schulische Teil der Ausbildung so veraltet war und so grundlegend, weil es halt wirklich man dann gar nicht den Eindruck hat, man lernt jetzt was ich direkt so eins zu eins auf der Arbeit einsetze. Auch wenn ich dann länger meine ersten Arbeitgeber-Ausbildung mitgemacht in der öffentlichen Verwaltung. Und danach war ich in so einem Chemieunternehmen, die tatsächlich irgendwie international verteilt waren. Das waren ganz andere Ansprüche und Anforderungen, andere Sachen, die man machen musste. Und ich glaube, dass die Sachen, die man in der Schule lernt oder die wir da gelernt haben, so wirklich totale Grundlagen waren, die nicht wirklich mit dem Arbeitsalltag zu tun haben. Das hat auch dafür gesorgt, dass man schon immer darauf vorbereitet war, sich selber weiterzubilden, ne? Privat oder eben auch im Job.
Aber weil Olli das schon gesagt hat, man braucht halt so ein bisschen auch ein paar spezielle Voraussetzungen, man muss das leben. Wie bist du zum Beispiel dazu gekommen, das überhaupt machen zu wollen? Also ich meine,
wenn ich ganz ehrlich bin, war es so ein bisschen, mir ist nichts Besseres eingefallen in dem Punkt.
Weil aber das ist ja häufig so.
Und ich habe ja auch dann offensichtlich jetzt bin ich ja seit 2,5 Jahren fest Journalist. Ich habe das ja vorher schon freiberuflich nebenbei gemacht. Offensichtlich habe ich auch nochmal was anderes überlegt, was ich jetzt lieber machen will später. Ich bin da nicht mit viel Enthusiasmus reingekommen, aber ich habe es dann sehr gemocht, den Job tatsächlich, weil worauf ich tatsächlich auch nicht vorbereitet war, sag ich mal, wie Olli sagt, man hat so unglaublich viel mit Menschen zu tun. Das ist, glaube ich, auch was total unterschätzt wird. Du bist eingestiegen so mit diesem Bild im Podcast von so die großen Rechenmaschinen von früher, was auch immer, dass man nur auch wenn man irgendwie auf so Stockfoto-Seiten Sysadmins googelt, dann findet man ja vielleicht eher so Serverräume.
Ja, ja, du siehst immer und, so einen Typen mit so einem schicken Shirt, der steht immer in so einem Glas, Glasschrank und hat da irgendwie ein Kabel
in der Hand. Im Serverraum ist man eigentlich ja nur ist ja im, zum Backup machen oder im Worst Case. Oder?
Und, ja, genau. Und die Belichtung ist bestimmt, und das Licht in den Serverräumen ist bestimmt auch nicht so cool wie auf diesen Stockfotos
mit der RGB und so. Nicht in den Filmen, wo ich war, auf jeden Fall, ja, nee. Genau, das ist dann total was habe ich, glaube ich, so gern gemacht habe, tatsächlich, ja.
Das ja. Wie sah denn bei euch jeweils so ein typischer Tag aus? Was kann man denn sagen? Also wenn man fängt halt morgens an, macht den Kaffee und keine Ahnung, guckt man dann in die Logs von gestern, was ist alles passiert, was kaputt?
Bei mir war es tatsächlich meistens so, die meisten Unternehmen haben halt, wo ich gearbeitet habe, hatten halt die Entwicklungsabteilung und die Sys-Admin-Abteilung waren sozusagen die IT-Menschen und die hatten halt ein gemeinsames Ticketsystem. Und in diesem Ticketsystem konnte man dann Support-Fälle abarbeiten, unter anderem, also weiß ich nicht, irgendein Server streikt und da wird dann seit 3 Tagen untersucht, werden irgendwelche Logs ausgelesen und so, um zu gucken, okay, was ist jetzt der Fehler. Dann guckt man sich sozusagen am Morgen erstmal an, okay, welche Tickets gibt es. Und natürlich, was bei uns wollte das immer niemand machen, weil alle irgendwie Angst vorm Telefonieren haben. Natürlich ist man ja auch die Support-Hotline teilweise. Also in einem kleinen Unternehmen ist es tatsächlich so, du bist wirklich alles. Du bist die Support-Hotline, du bist der Mensch, der immer rumläuft und Dinge austauscht. Du bist der Mensch, der die Logs ausliest. Du bist der Mensch, der die Server einkauft. Oder, weiß nicht, sogar teilweise musste ich auch Endkundenhardware einkaufen. Also wenn man dann sozusagen alleine eigentlich oder halt irgendwie in einem kleinen Dreierteam oder so, machst du ja sozusagen den gesamten Prozess vom Einkaufen bis zum Warten. Und genau, und dieser Support, der First und Second und Third Level Support gibt's ja bei einigen großen Unternehmen sogar 3 Level. Der ist, finde ich, der hat mich immer ein bisschen am meisten gestresst, muss ich tatsächlich sagen, weil immer dieses, okay, hoffentlich ruft jetzt keiner an, weil ich möchte jetzt eigentlich irgendwie diese eine Aufgabe fertig machen, aber geht natürlich nicht. Es kommt immer irgendjemand, der irgendwie was gemacht haben möchte. Und ja, im Prinzip, oftmals war es dann so, dass man am frühen Morgen schon eigentlich im Gebäude herumgelaufen ist bei mir. Und dann ich bin da meistens zu den Leuten direkt zum Arbeitsplatz gegangen, habe mit denen geredet, okay, was ist denn dein Problem? Oftmals war es dann relativ einfache Probleme. Wie gesagt, also Endkunden, also die der DAO in Klammern, einfach nur deine Kunden sind
du ja hast die immer die so anderen. Du brauchst jetzt nicht
ja,
so
genau, ich bin schuld.
Nein, ich meine, also du hast ja gesagt, bei euch hießen die, ich mach dir ja nicht den
Vorwurf. Ja, genau.
Aber ja, okay.
Genau, also
hier können wir offen reden in diesem Podcast, das hört sowieso keiner zu.
Ich meine zum Beispiel, wenn ein Sales-Mensch sagt, okay, mein Computer funktioniert nicht und es kann halt ein einfaches Ding sein, das ist meistens ein einfaches Ding wie, weiß ich nicht,
Tastatur nicht angeschlossen.
Ja, oder das Netzkabel ist locker oder genau, oder Tastatur nicht angeschlossen oder weiß ich nicht. Ich habe einen US-Layout eingestellt aus Versehen mit einer Tastenkombination und mein Passwort funktioniert auf einmal nicht mehr oder so. Also richtig banale Dinge, aber also wenn du dann sozusagen mit dem Mindset rangehst, okay, das ist wieder so ein dämlicher Fehler, dann wirst du da, glaube ich, auch nicht glücklich bei dem Job, weil das passiert 80% der Fälle, sind diese einfachen Sachen. Und diese Leute, die halt diese Probleme haben, sind am Ende die das Geld für dein Unternehmen reinbringen und die sind wichtig. Und deswegen solltest du als Admin meiner Meinung nach das auch ernst nehmen, wenn die halt irgendein Problem haben. Und es macht natürlich, meiner Meinung nach, hat es sehr viel Spaß gemacht, schon am Morgen dann halt mit den ganzen Leuten aus anderen Abteilungen ins Gespräch zu kommen und zu sagen, oh, wie ist dein Tag so und wie geht's dir so?
Man lernt die alle kennen, wa?
Total.
Ja, also, das ist echt toll eigentlich.
Ja, man redet wirklich mit jedem.
Du bist so ein Verbindungsglied bevor ich jetzt dich frage, also bevor wir da nochmal in die Tiefe gehen, Daniel, wie sah der Arbeitstag bei dir aus? War es genauso?
Eigentlich ähnlich, ja. Also ich war bei verschiedenen Unternehmen, wie gesagt, bei vielen war eigentlich immer so Ticket, erstmal schauen, was steht an, waren noch kleine Teams dann immer. Letzte Firma, wo ich war, da war ich länger, da bin ich tatsächlich reingekommen, da waren die noch super klein, ich glaube so 20 Leute und da hat einer der Mitgründer immer die IT gemacht und die hat mal einen Studenten eine Weile und dann haben sie mal eine halbe Stelle gesucht, um das zu professionalisieren, da bin ich dann reingekommen und in der Zeit sind die dann auf, ich glaube 150 waren wir, als ich gegangen sind, 150 Leute von 20. Also das war tatsächlich nochmal anders, weil da war ich im Endeffekt dann da und habe einfach wirklich die IT aufgebaut. Das fing an irgendwie mit so 5 Laptops und einer Dropbox und am Ende war halt eine Infrastruktur für irgendwie mehr als 100 Leute. Das war dann nochmal ein bisschen tatsächlich nochmal eine andere andere Arbeitsweise, wenn man nicht in sowas reinkommt, was schon da ist, was man irgendwie am Laufen hält, sondern wirklich was aufbaut und immer was Neues dazukommt und weiterentwickelt.
Hast du dann auch viele Dokumentationen, also du musstest ja dann auch für Nachfolger irgendwie dokumentieren, ja, und schauen, okay, das war by the way auch sehr das Nervigste von allem. Man glaubt gar nicht, wie oft die Leute sowas skippen und dann es einfach nicht machen und dann stehst du in dem Serverschrank und denkst dir, okay, wo kommt jetzt das Kabel an und wo kommt das Kabel an? Okay, ich weiß es nicht. Und dann telefonierst du erstmal rum.
Wer das es gibt einen Grund, warum Daniel da nicht mehr arbeitet. Und der hat damit zu tun, dass er jetzt so gelacht hat, als du nach dem Moment dazu warst. Nein, Daniel, aber warte mal, im Ernst. Ich wollte dich noch fragen. Aber wenn du das klingt total cool und vor allem richtig wie so ein, also erstens mal super interessant, super herausfordernd und natürlich man ist mit dabei, während das passiert, was echt so ja eigentlich den meisten Leuten gar nicht passiert, ne? Wenn die in ihrem fangen irgendwo an und dann bleiben die da für immer und dann ändert sich gar nichts, außer dass die Cisco-Boxen jetzt noch mehr Lichter haben oder so. Aber das ist doch voll so ein Karriereding. Daraus hättest du doch auch, du hättest doch auch weitergehen können dann. Warum hast du es nicht, weil du von Anfang an eigentlich jetzt das nicht so krass dein Ding war? Oder wieso bist du da nicht dran geblieben?
Warum bin ich da nicht dran geblieben? Ich weiß, ja, der Grund, dass ich diese Stelle angefangen hatte, war damals, dass es eine Teilzeitstelle war. Und damals schon dieser freiberufliche Journalismus, den ich gemacht habe, so viel wurde, dass ich dachte, okay, ich will das so ein bisschen splitten. So 50-50, ich hole den mit dem IT-Job hole ich die Miete rein und mit dem Rest mache ich irgendwie das, was ich noch lieber auch gerne mache. Und da war es dann am Ende einfach so, also das war einfach irgendwann fertig, hatte ich das Gefühl. Ich hatte auch zwei Kolleginnen tatsächlich, wir waren zu dritt in der IT. Und das fühlte sich einfach an wie ein Moment, wo ich sagen kann, okay, jetzt will ich wieder nur mich auf eine Sache konzentrieren. Und das ist jetzt irgendwie auch fertig. Es war dokumentiert, alles, ja, möchte ich betonen. Also die Firma gibt es auch noch.
Also, rauchende Trümmer irgendwo hinter dir zu sehen sind, dann wissen wir Bescheid. Aber ja, voll cool. Also, aber was es aber trotzdem zeigt, ist, dieses berufliche Weiterkommen und dass man halt, wenn man an der richtigen Stelle sitzt, dass man da dann auch in der Karriereleiter aufsteigen kann, dass das auf jeden Fall möglich ist. Weil zum Beispiel in deiner Position dann am Ende hättest du dich ja einerseits natürlich in anderen Unternehmen auf jeden Fall mit so einem Werdegang bewerben können, aber auch zum Beispiel dann nochmal draufsatteln mit wahrscheinlich Fortbildung und so, um dann so eine Führungsposition anzustreben.
Genau, oder? Also letztendlich war es ja auch eine Führungsposition, die ich da hatte, im ganz Kleinen. Es klingt immer albern, das so zu sagen, aber es war trotzdem eine große Firma und irgendwie hatte ich dann zwei, war ich weisungsbefugt, ja, über zwei
Das ist eine Sache, die mir in meinem Leben niemals passieren wird, Daniel. Ein
schönes Wort, oder?
Ja, ist es.
Wobei das ja, ich am Anfang gesagt habe, gar kein Job war, wo ich das irgendwie wo das der Plan war. Also es ist irgendwie auch ganz schön, dass man da so tatsächlich auch reinrutschen kann in so einem Job. Und das ist irgendwie auch das Schöne an dem Job. Das eine ist, wie gesagt, mit den Leuten zusammenarbeiten. Das andere ist, irgendwie gibt es auch immer was Neues zu tun. Und dieses Ganze, wir haben über Fortbilden schon gesprochen, es entwickelt sich ja auch ständig alles weiter. Als ich angefangen habe, meine Abschlussarbeit in der Ausbildung, da ging es, glaube ich, um ich war in der öffentlichen Verwaltung, habe viel für Schulen gemacht und dann war meine Abschlussarbeit so, wie macht man einen Thin-Client, Klassenraum, Linux-Basis so, cool. für so Grundschul-, cool. Computerräume, ja. Ohne Budget. Wird natürlich heute, also macht ja kein Mensch mehr so, und also Cloud war damals kein Thema. So. Und heute ist einfach die ganze Infrastruktur, über die man nachdenken würde, eine völlig andere. Und das sind ja keine 20 Jahre dazwischen.
Ist ja, Mensch, du, ist ja praktisch wie gestern. Nein, wir sind einfach nur alte Leute, da sind 20 Jahre nicht viel. Also, für normale Menschen, also meine jüngere Leute, sind 20 Jahre eine ganze Menge.
Also es entwickelt sich irrsinnig viel weiter im Laufe des Arbeitslebens. So. Und deshalb ist es schon spannend, weil man eigentlich immer mitdenken muss dann, ne? Wenn man nicht irgendwann, also sicher gibt es auch, und das ist ja ein Problem vieler Unternehmen in Deutschland, was weiß ich, Digitalisierung, die irgendwie vielleicht auf alten Systemen noch rumhängen, so Legacy-Sachen, die man nicht wegkriegt. Ne?
Ich glaube, dass das irgendwann ein eigener Ausbildungszweig werden könnte, dass du eine PDP-11 irgendwie in Schuss halten kannst oder halt irgendwie, keine Ahnung was, in Lisp programmieren.
Also in der Anwendungsentwicklung gibt es solche goldenen Esel sozusagen, die bringen sich dann zum Beispiel Assembler bei. Und dann bist du halt der Einzige, der halt diese Programmiersprache kennt in, weiß ich nicht, drei Firmen. Und dann bist du halt besonders viel wert, ne? Also, weil du hast halt Know-how. Das ist tatsächlich auch irgendwie so ein Sys-Admin-Syndrom. Also, ich habe sehr oft Menschen erlebt, die sozusagen, zum Beispiel, das war mein ehemaliger Ausbilder, der war so gut in seinem Job, also der war enorm gut, der wurde halt mega unterbezahlt. Also, der hätte locker, weiß ich nicht, bei Siemens oder irgendwo anfangen können und da Manager werden können. Er wollte aber nicht, weil er hatte seine Bubble und da hat er alles kontrolliert. Und er war sozusagen der Ansprechpartner für alles. Und er wusste, was alles, und wenn jemand von außen reinkommt, weiß diese Person erstmal nicht, okay, was mache ich hier überhaupt? Weil dieses IT-System so komplex und riesig ist und riesiger Monolith, dass nur diese eine Person halt genau weiß, okay, wie funktioniert was. Und das habe ich öfter erlebt, dass die Leute sich sozusagen ihre Bubble aufbauen, in der sie sozusagen der Chef sind und halt alles wissen und die anderen kommen immer zu dir sozusagen, um sich Hilfe zu holen.
Das würde mich so nerven.
Es ist, ne, so, es gibt Menschen, die das finden, das ist toll. Also.
Ich glaube, eine der wichtigsten Fähigkeiten in dem Job, was man lernen muss, ist Geduld.
Mm. Total. Total.
Und du redest nicht davon, dass man jetzt irgendwelche Pakete runterlädt und dafür geduldig sein muss, sondern einfach wirklich mit allem wahrscheinlich.
Mit allem, ja. Sei es irgendwie, wie lange dauert jetzt das blöde Windows-Update, bis wie oft versucht man jemandem was zu erklären, was das Problem ist. Weil wir haben jetzt mal schon diesen Dauwitz gemacht. Das finde ich ja immer ganz, ganz schwierig eigentlich. Du hast auch schon am Anfang gesagt, Olli, dass man es eigentlich gar nicht machen sollte. Das ist aber so ein Running Gag unter Sysadmins immer noch, dass dieser dümmste anzunehmende User, oder das Problem sitzt vor dem Bildschirm oder so.
OSI Layer, was ist das 7 dann?
8. OSI Layer 8, genau. 7 ist Anwendung und 8 ist dann der
User. Weißt du, woher ich das weiß? Weil meine Frau mal sowas studiert hat und dann mit diesem OSI-Schichtmodell kam und ich habe keine Ahnung. Sie meinte, du kennst dich doch mit Computern aus. Ja, ich kenne mich mit Computern aus, kann den Drucker anschließen, aber keine Ahnung von irgendwelchen Schichten. Ja. Haben wir uns das angeguckt während ihres Studiums und dann habe ich diesen Joke da irgendwann gelernt. Das ist auch das Einzige, also
was ich weiß. Dieser IT-Crouch-Herz, auch dann sitzen die da, die traurigen Nerds allein im Keller und sind genervt, wenn jemand anruft. Und das ist, glaube ich, gar nicht die Einstellung, mit der man rangehen kann, gerade wenn man irgendwie in diesem, nicht Publikum, so Kundenkontakt ist, ne? die Kunden im eigenen Unternehmen schon, so muss man es irgendwie sehen.
Wir unterbrechen hier noch einmal für den heutigen Sponsorenhinweis. Als IT-Profi hast du Lust auf neue Herausforderungen? Du willst mit deiner Arbeit echten Mehrwert schaffen und Münchens Zukunft mitgestalten? Dann hol dir jetzt dein Karriere-Update bei den Stadtwerken München und mach die Stadt gemeinsam mit uns smarter. Zum Beispiel durch den Aufbau brandneuer Plattformen für die Wärmewende und unsere Wärmeprodukte. Bei uns sind deinen Talenten keine Grenzen gesetzt. Bewirb dich jetzt auf www.swm.de/IT.
Genau, ja. Ich habe den Punkt verloren.
Ist nicht schlimm. Ich habe noch eine Frage an Olli, weil ich glaube, so ein bisschen von Daniel habe ich das jetzt auch gehört. Du warst in einem Konzern, das hat sicherlich Vorteile. Ist es eigentlich deiner Meinung nach besser, irgendwie in einem, also was sind die Vorteile, wenn du in einem Konzern arbeitest, in so einem großen Umfeld? Und was ist, wenn du in so einer kleinen Bude bist? Du hast ja die Unterschiede schon mal so ein bisschen angerissen.
Also in einem Konzern bist du meistens Teil eines sehr großen Teams und du hast eine sehr spezielle Aufgabe. Also zum Beispiel war das in dem Konzern, wo ich gearbeitet habe, ein sehr großer Konzern mit, weiß ich nicht, 20.000 Mitarbeitern oder so. Wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe, da bist du zum Beispiel im Second-Level-Support und dann bearbeitest du sozusagen Tickets von Kunden, die sozusagen im First-Level-Support anrufen, also im Callcenter sozusagen, und die dann diese Probleme dann weitergeleitet bekommen haben, und da arbeitest du dann nur an diesen Fehlern und bist eigentlich nur in deiner, sag ich mal, Butze und bearbeitest nur diese Tickets. Also du hast eine sehr spezielle Aufgabe, oder du bist halt zum Beispiel im Netzwerkteam und baust dann sozusagen die ganze Zeit auf Layer 1 und 2 Switches und Kabel auf und hast halt eine sehr spezielle Aufgabe. Sprich, du kannst dich spezialisieren in einer bestimmten Sache und wirst dann zum Beispiel Netzwerkadministrator oder du wirst Windows-Domain-Administrator und kannst mit diesem Wissen theoretisch entweder in dem Unternehmen sozusagen weiterkommen und irgendwann Teamlead oder Sachgebietsleiter oder was auch immer werden. Oder du kannst halt woanders hingehen und sagen, okay, ich bin halt ein krasser Netzwerkadministrator und ihr könnt mich nehmen, weil ich alles weiß über, weiß nicht, Cisco-Switches und Legacy-Netzwerke. Und
Lampen.
Genau. Okay. Und in einem kleinen Unternehmen machst du viel mehr selbst. Also wie schon gesagt, du bist fast für alles verantwortlich. Du machst halt den Einkauf, du machst die Planung, Dokumentation, du machst das Netzwerk, du machst, weiß ich nicht, die Anwendungen, du installierst sämtliche Software, du wartest, du übernimmst das Telefon. Weiß ich nicht, du stellst zum Beispiel, ich hatte dann auch irgendwie die Aufgabe, bau in einem Lagerhaus da war ich in einem mittelständischen Unternehmen, baue in einem Lagerhaus sozusagen einen WLAN auf und ich musste halt von Einkauf bis zur Einrichtung alles machen. Ich habe dann gemessen in dem Lagerhaus, ich habe also sozusagen die Dämpfung gemessen, wo man was, welchen Access Point hinstellt. Ich musste die Subnetze bauen, ich musste die Sachen einkaufen, ich musste, weiß nicht, mit den Chefs reden und irgendwie gucken, okay, die überzeugen, okay, es ist besser, wenn wir den teuren Kram kaufen oder den billigen Kram, sozusagen. Und genau, also es ist halt sozusagen, bei kleinen und mittelständischen Unternehmen bist du ein Allrounder, der alles macht. Und in einem großen Unternehmen bist du spezialisiert. Und du hast meistens auch weniger zu sagen in einem großen Unternehmen. Dafür hast du mehr Möglichkeiten, dich weiterzubilden und so. Sozusagen auch das finanziert zu bekommen. Ein mittelständisches Unternehmen wird nicht sagen, okay, was willst du jetzt? Du willst jetzt ein Windows-Zertifikat für, weiß ich nicht, für Active Directory haben? Ja, nee, das kostet ja 10.000 Euro.
Ja, oder die Antwort ist, wir haben aber Linux.
Ja, genau, richtig. Also, genau, also es ist halt die Frage, was du machen willst. Ich habe aber auch das Gefühl, dass in einem kleinen Unternehmen anzufangen, meiner Meinung nach besser ist, weil du deinen Horizont gerade als junger Mensch viel besser erweitern kannst und gucken kannst, was gefällt mir überhaupt. Und ich habe auch das Gefühl, dass kleine Unternehmen dir eher die Chance lassen, auch mal sozusagen eine Führungsrolle zu übernehmen oder halt irgendwie ein Team zu leiten, wie zum Beispiel Daniel.
Der aber dann, weiß ohne nicht, die Kompensation wahrscheinlich dann einfach.
Ja, genau, aber also es geht ja darum, dass du, wenn du 25 bist oder so, genau, du übernimmst schon mal ein Team, hast und dann irgendwann, das ist doch das Schöne an diesem Job, dass du eigentlich mit einer Ausbildung enorm hoch in der Karriereleiter kommen kannst, was bei vielen Ausbildungsjobs ja nicht unbedingt der Fall ist. Und in einem großen Unternehmen ist es tatsächlich in der IT auch so, dass du dann einen Uni-Abschluss brauchst oder so, was jetzt einfach nur mandatory ist. Okay, wenn du Sachgebietsleiter werden willst, dann musst du, weiß ich nicht, Wirtschaftsinformatik studiert haben.
Gut, aber die bieten dir dann wahrscheinlich die Möglichkeit, das Berufsbegleitend auch zu studieren, weil die wollen dich ja im Unternehmen halten
und dich dann auf die manchmal, ja. Also es kommt drauf an, manchmal vergeben sie es dann auch einfach an Externe, weil es billiger ist. Genau. Also ja, es ist die Frage, was man möchte. Ne? Also willst du eher spezialisiert arbeiten in einem großen Team oder möchtest du sozusagen alles erstmal kennenlernen? Ich würde empfehlen, in einem kleinen Unternehmen anzufangen oder in einem mittelständischen.
Jetzt hast du viel über die Aufgaben und das erzählt, was eigentlich auch von einem erwartet wird. Gibt es da Dank für? Was ist denn eure Meinung? Oder wenn ihr mal Dank bekommen habt, wie sah er denn aus? Wir sind ja schließlich
lange überlegen.
Also,
ja, genau. Wenn ihr schon so lange überlegen müsst, okay. Also ich habe das Gefühl, dadurch, dass du selber ja keinen Revenue generierst oder so, oder halt irgendwie eine Zahl dasteht, okay, du performst richtig gut, habe ich das Gefühl, du bekommst sozusagen weniger Dank, als du vielleicht möchtest. Wenn, dann dankt dir vielleicht dein Teammitglied, dass du irgendwie was übernommen hast oder so. Oder weiß ich nicht, dass manchmal gibt es dann auch Mitarbeiter, die bei dir angerufen haben und dann irgendwann sagen, okay, du bist ja voll die nette Person,
das macht
Spaß, mit dir zu reden. So. Genau, aber es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel eine Sales-Person, die dann, weiß ich, einen fetten Bonus bekommt, weil du halt irgendwie mehr verkauft hast. Das ist natürlich auch einfacher, darauf anzuwenden. Ja, genau, also vielleicht wurde auch deswegen der Sys-Admin Day gegründet.
Ja, wunderbar.
Also ich habe das Gefühl, man bekommt eher indirekt Dank, als irgendwie direkt, okay, der Chef sagt, hast du gut gemacht oder so.
Das ist tatsächlich, war ein Moment, wo mir dieses klar geworden ist, wie viel das ein Beruf ist, der nicht unbedingt mit Computern, sondern mit Menschen zu tun hat. In diesem letzten Job haben nämlich kamen dann irgendwie immer wieder Leute auf mich zu, als ich da angefangen habe, haben sich bedankt. So, kennen die ja gar nicht, so nett und hilfsbereiche IT-Leute. Ich will mir jetzt nicht selbst loben, aber das fand ich so habe mich damals voll überrascht. So, ich dachte, wie sind denn die Sys-Admins
auch in anderen Unternehmen, aus denen ihr kommt,
wenn die dich schon loben?
Naja, aber ich denke, ja, ich komme doch jetzt, ja, du hast gesagt, du hast ein Problem, jetzt bin ich vorbeigekommen, hab das gelöst, weil dafür werde ich ja bezahlt.
Genau.
Aber da ist mir auch aufgefallen, als das so gehäuft kam, so ein explizites Danken, dass es vielleicht auch nicht selbstverständlich ist. Zum einen dieses so Danke sagen für hier, da hast du mir irgendwie beim Problem geholfen, dass ich wieder arbeiten kann, aber vielleicht auch dieses, dass Sys-Admins wirklich gut mit den Leuten umgehen so ein bisschen. Also ich glaube, kann man in beide Richtungen sehen. Da komme ich wieder zu diesen DAO und Layer 8 Witzen und so. So diese, auch wenn das natürlich immer nicht ganz ernst gemeint ist, aber so abwertende Witze über die Leute, für die man arbeitet, ist, glaube ich, auch nicht unbedingt so einladend, um dass man Dank kriegt.
Ja, wenn man die vor denen macht, ganz bestimmt nicht.
Aber und natürlich ist das ein Klischee, ne? So dieser wieder IT-Crowd sitzen im Keller und kann nicht mit Menschen umgehen.
Es gibt das einerseits.
Es ist ein total schlimmes Klischeebild, das ist ja gar nicht so. Der Job ist das Gegenteil eigentlich.
Der ist so wie, wie der Anfang von The IT Crowd, wo die Frau da reinkommt und die eigene goldene Toiletten haben und oben in der obersten Etage sitzen. Ist es so?
Nein, okay. Ich hatte immer eine offene Tür. Es sind immer die Leute gekommen und haben nicht angerufen bei mir tatsächlich. Okay.
Nee, aber ich meine, es gibt das Klischee von dem DAO, von den Leuten, die, also ich meine, es gibt unzählige Foren, wo die Leute geschrieben haben, was ihnen für Probleme irgendwie so über den Weg gelaufen sind. Also eines meiner Lieblings, an das ich mich immer erinnern werde, was ich mal irgendwann in den 2000ern gelesen habe, in den frühen 2000ern, wo einer irgendwie beschrieben hat, wie er einen Anruf bekam von jemandem, der meinte, der Getränkehalter am PC sei abgebrochen. Und er halt dachte, okay, ja, bitte, kann passiert sein, wenn du da einen Getränkehalter anbaust. Ich meine, nee, habe ich nie angebaut. Der war an dem PC dran und er meinte, unsere PCs haben keine Getränkehalter. Also es gibt keinen Getränkehalter. Doch, der ist jetzt abgebrochen. Und er meinte, ja, okay, also es gibt halt kein. Wie soll ich erklären, wie sieht der Getränke an? Naja, das ist halt so ein Ding, das kommt raus, wenn du den Knopf drückst. Und er dachte, okay.
Die Art. Den Witz haben nur Leute über 20 jetzt verstanden.
Ja, ja. Aber hey, die drei alten Leute, die zuhören, wahrscheinlich ist unsere Zuhörerschaft, wahrscheinlich sind die Leute auch so alt hier. Egal. Der oder halt, es gibt die andere Seite. Das andere Klischee ist dieser Bastard Operator from Hell, auch ein ganz altes Ding, ja, wo ich mich auch an die eine Geschichte erinnern kann, wo er dann, also das ist halt der Sysadmin, in dem Fall ist der aber kein Sysadmin, sondern der hat tatsächlich als Berufsbezeichnung, gibt's auch, kann man auch als Ausbildungsberuf machen, ist nämlich technischer Assistent für Informatik, ist auch ein eigener Ausbildungsberuf tatsächlich. Egal, der ist jedenfalls Assistent und der schikaniert halt, weil er eben die Macht über das System, die Systeme hat, schikaniert ja die Leute. Also wenn jemand anruft zum Beispiel, kann sich die Person auf jeden Fall darauf einrichten, dass mindestens die Daten im Account, wenn nicht gar der Account selber gelöscht wird. Einfach nur für den Anruf. Und die Leute haben halt so Angst vor ihm und er zelebriert das halt auch. Und das ist so geil, wie er einmal, also ich kann mich nur an eine Geschichte, die hat mir echt gemerkt, weil das auch die Zeit widerspiegelt, in der die Geschichten geschrieben wurden, wo es darum geht, dass eine Diskette irgendwie durch die Gegend getragen wird und die wurde ihm gebracht oder irgendwas. Und er hat dann dem Menschen gesagt, ja, du pass auf, aber heute ist das Erdmagnetfeld besonders stark. Also da musst du dann Abstand halten. Und dann freut er sich, wenn er so aus dem Fenster guckt und sieht die Person die Diskette über den Kopf haltend, über den Campus laufend, weil halt das Erdmagnet.
Das ist
die andere Seite, ne? Ja. Die fiesen Admins. So, jetzt würde ich von euch jeweils eine Anekdote hören.
Wo wir fies waren, oder was?
Nee, ist egal. Du kannst jetzt also erzählen, wo der DAO oder wo ihr fies wart. Okay. Oder anonymisiert einer aus eurem
Okay, also ich habe eine Sache aus der Ausbildung. War das der fiese Admin? Das war vielleicht eher der fiese Chef, der sozusagen Macht über dich selbst hat. Es war halt, wir haben halt ein neues Büro eingerichtet in unserem riesigen Zuständigkeitsbereich und dort mussten wir eben die Treppen laufen, weil irgendwie der Fahrstuhl gerade nicht ging oder so. Und ich habe halt diese riesen fetten Client-Rechner, Desktop-Rechner, die irgendwie, weiß nicht, 20 Kilo, habe ich halt die Treppe runtergetragen. Und dann kam halt der Chef an, also der sozusagen der Ausbildungsleiter, der sozusagen alle Ausbilder unter sich hat und die ganzen Auszubildenden, kam an und hat gesagt, mach mal ein bisschen schneller. Wir haben hier nicht so viel Zeit. Und ich bin übelst am Schwitzen und er war auch dafür bekannt, dass er eigentlich immer nur mit anderen Leuten geredet hat und so, also Smalltalk gehalten. Also gearbeitet, gefühlt hat er nie, aber hat sozusagen dann die Ausbildenden herumgeschickt. Ich glaube, das ist nicht nur ein Admin-Ding, by the way. Es ist einfach nur der Azubi macht halt die Arscharbeit.
Es gibt und ganz viele Azubis, die schlecht
schikaniert
werden.
Genau, und dann da habe ich mich dann gefühlt, okay, was soll denn der Mist? Ich bin auch nur ein Mensch. Ich glaube, ich habe den dann auch wirklich persönlich, habe dann auch gesagt, ja, Junge, so redet man halt nicht mit Menschen.
Und hast ihm die Rechner vor die Füße geschmissen, hoffentlich.
Ja, also ich habe es ihm dann halt wirklich auch gesagt, also wenn du, das ist halt einfach super unnötig. Beim nächsten Mal helfe ich dir dann halt einfach nicht dabei, weißt du? Das war mir dann auch egal, ob ich dann irgendwie, keine Ahnung, dann nicht mehr da arbeite oder so. Da war für mich dann teilweise auch schon irgendwie klar, dass ich vielleicht irgendwann vielleicht mal was anderes mache, außer diesen Job. genau. Deswegen war es mir vielleicht auch ein bisschen egal. Und was auch meiner Meinung nach allgemein sozusagen schwierig ist für den Admin, weil sozusagen man bekommt zwar mal Lob, aber öfter bekommt man eigentlich eher sozusagen Anschnauze, sage ich jetzt mal, weil oftmals hast du so eine eine Riesenverantwortung, wenn zum Beispiel ein Server neu geupdatet wird oder so. Und auf diesem Server laufen halt sehr wichtige Systeme, die sozusagen den operativen, das operative Geschäft beeinflussen können. Und wenn du diesen Server, wenn du irgendwas falsch machst und da stürzt halt irgendwas ab und der Dienst funktioniert nicht mehr auf einmal für einen Tag, dann bist du schuld.
Mhm. Ja, das also, würde mich fertig machen.
Also, ja, das ist schon ziemlich
absichert. Ja, das ist halt so. Ich mache nichts mit Verantwortung.
Also genau, also ja, aber das war diese einprägsamste Sache, Ich könnte jetzt noch und erzählen,
okay,
wie eine Kollegin von mir, die mit mir bei der Ausbildung war, immer auf sie runtergeschaut wurde, weil sie ja eine Frau ist und sie war dann
halt auch noch so ein Ding, ne?
22.
Halt, diese Vorurteile da besonders stark sind und dann, dass halt auch noch so eine Männerdomäne teilweise eben ist.
Ja. Ich frage mich jetzt gerade auch, ob die Atmosphäre so positiv war. Beim letzten Job, das war so aus der politischen Projektarbeit, also war ein sehr, sehr hoher Frauenanteil in der Firma generell. Ich frage mich, ob das auch tatsächlich einen Unterschied macht. Ich habe nämlich die Zahlen nachgeguckt. 26.000 Sys-Admin oder Systemintegrations Auszubildende gibt es gerade in Deutschland, oder 2022 sind die Zahlen, die ich gefunden habe, und 1.600 Frauen. Mhm. Also vielleicht auch so ein also keine Ahnung, man kennt das ja aus Schulklassen, ich werde jetzt gar nicht so das große Frauenanteilsthema aufmachen, aber in meiner Berufsschulklasse weiß ich auf jeden Fall auch, immer wenn die zwei Mädchen damals nicht da waren, war die Stimmung ganz anders. Und das macht, glaube ich, auch schon was aus, vielleicht, wenn wir bei diesen Sys-Admin von Hellsachen sind und so.
Ja, ja, auf jeden Fall tut es das. Und 1.600 von 26.000, ich weiß nicht, ob das abbildet auch die Informatik, glaube ich, gut. Das dürfte, glaube ich, auch nicht
viel. Ich glaube, Studiengänge sind wahrscheinlich ein bisschen besser. Ich habe die Zahlen gar nicht im Kopf, aber das ist schon sehr, sehr, sehr niedrig. Generell auch Ausbildungsberufe, ein bisschen schwieriges Thema auch, wo ich jedes Mal, wenn ich mit irgendwem über einen Fachkräftemangel rede, mit Leuten von Unternehmen, frage ich dann auch, ja, bildet ihr denn aus?
Ja. Genau, ja. Oder bezahlt ihr die Leute anständig? Gibt es Geld oder so ein bisschen Incentives, dass man da auch hinkommt?
Ja, ja.
Da werden sie dann still.
Ja.
Aber was, bevor ich jetzt frage, was man als Sys-Admin verdient, aber trotzdem noch, Daniel, hast du noch irgendeine Geschichte aus deinem
Ich habe dann überlegt, ich habe eine, die wirklich hängen geblieben ist, das war, als ich bei diesem Chemieunternehmen war, da waren wir in der Produktion, war schon lange geplant, da sollte man ich glaube, es war der Active Directory Server ausgetauscht werden, so komplett schön am Wochenende, wollten wir das machen, weil der Alte auch schon irgendwie alt war, und dann sind wir mit dem neuen Server schön hingefahren, drei Leute, und dann kurz vorher ist der Alte, ich weiß nicht mehr was genau, aber ich glaube, mehrere Festplatten sind tatsächlich ausgefallen und er hat einfach die Hufe hochgemacht. Mhm. So einen Tag, bevor wir ihn getauscht hätten. Und das war, glaube ich, so der längste Emergency-Modus, den wir dann hatten, mit so abwechselnd mal jeder eine Stunde im Abstellraum geschlafen.
Ach du Heilige.
Okay. Weil am Montag muss die Produktion wieder laufen, ne? Willst du machen?
Ja.
Ist halt so.
Ja.
Und das war aber trotzdem auch ganz, ganz, ganz cool, weil man merkt in so einem Krisenmodus, alle sind aber irgendwie kurz, oh Gott, Panik. Und dann, nee, okay, sprechen wir jetzt drüber, was müssen wir machen? Und dann macht man es. Und dann kriegt man es auch gebacken. Das fühlt sich ja auch ziemlich geil an, muss ich sagen.
Wollte ich sagen. Ich kenne sowas aus wenn du so Teamsachen hattest, so von Messen oder so, auf denen ich teilweise dann so Videokram gemacht habe oder so, wo du dann auch so einen Crunch hattest oder so und das schweißt halt unheimlich zusammen. Ja. Und das ist auch ein gutes Gefühl, wenn du halt merkst, okay, wir haben das jetzt im Griff, irgendwie kriegen wir es hin und du reagierst so von Sekunde zu Sekunde und versuchst irgendwie die Sachen richtig zu machen. Das ist bestimmt schon auch ziemlich cool und aber eben auch eine Herausforderung und eine große Verantwortung auf jeden Fall auch. Aber gibt's denn Sachen, wo... Also, oder andersrum, bei dir, du hast es gesagt, warum du da raus bist, weil du die Leidenschaft für den Journalismus hattest. Warum bist du rausgegangen, Olli?
Also, bei mir ist es vielleicht ein bisschen ähnlich. Ich habe sozusagen schon nach der Schule und nach meinem Zivildienst mich schon gefragt, okay, was will ich jetzt eigentlich machen? Und dachte mir, okay, ich habe schon als Kind irgendwie mir meine eigenen Computer zusammengebaut, ich habe irgendwie Webseiten programmiert und so. Mit 17 irgendwelche Mods gebaut für Spiele und sowas. Und habe aber schon in meiner Schulzeit auch diesen Job des Journalismus. Ich wollte irgendwie immer so, weiß ich nicht, irgendein Journalist werden oder so. Das war irgendwie so neben Architekt und irgendwie, ich glaube, Architekt, Journalist und noch irgendwas anderes war meine Berufe, die ich mal werden will, sozusagen. Und ich habe dann später auch ein Praktikum tatsächlich bei einem Unternehmen namens notebookjournal.de. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Das ist so ein kleines Ding gewesen. Die haben sich nur mit Notebooks beschäftigt. Und die gibt es auch nicht mehr, leider. Ah, okay. Die findet man vielleicht noch auf Archive oder so.
du erwartest nicht ernsthaft, dass sie in die Shownotes jetzt einen Archive-Link auf Notebook-Journal. Aber nein, könnten nein, wir natürlich machen.
Genau, aber das hat mir irgendwie Spaß gemacht, weil das war auch ein kleines Team. Und der Chefredakteur Stefan Trunzig, den gibt es ja auch noch. Shoutout stimmt, an Stefan Trunzig.
Ja.
Der jetzt, glaube ich, bei WindFuture ist oder so. Genau, war ein super Typ und ich konnte halt da auch sozusagen meiner Kreativität vor allem freien Lauf lassen. Ich konnte dann teilweise an Videos mitarbeiten, ich konnte Fotos machen, News schreiben, sowas halt. Und dieser kreative Faktor war am Ende das, was mich auch ein bisschen zum Journalismus wieder hingetrieben hat. Also ich habe da jetzt sozusagen nach meiner Admin-Karriere, habe ich noch ein Studium angefangen in Informatik, in angewandter Informatik. Und da habe ich mich dann aber auch nicht mehr gesehen. Also ich wollte sozusagen von Sysadmin auf Softwareentwicklung umstellen, weil das war auch immer das, was mich am meisten interessiert hat, in Anwendungsentwicklung in der Ausbildung schon, okay, ich programmiere lieber Java irgendwelche Sachen, als, weiß ich nicht, Switches aufbauen oder so. Aber das habe ich dann auch irgendwann nicht mehr so wirklich gefühlt. Ich weiß nicht, das war irgendwie so, okay, will ich jetzt mein Leben lang sozusagen ein Teil eines großen Teams sein und irgendwie mein Module bauen für irgendein Programm? Macht sicherlich auch Spaß, na klar. Und es ist vor allem sehr lukrativ heutzutage. Aber diese kreative Komponente hat mir gefehlt. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann initiativ bei allen möglichen Redaktionen in Berlin beworben, als IT-Journalist sozusagen. Und ja, bin dann halt bei Golem gelandet. Und ich muss tatsächlich auch sagen, diese Sache mit der Kreativität, dass man halt sozusagen auch sein eigenes Ressort bestücken kann und sowas, das gefällt mir immer noch am besten an diesem Job. Dass du halt Dinge, einfach neue Dinge permanent siehst und auch teilweise Geschichten erzählen kannst mit deinem Text und sowas. Das macht mir am meisten Spaß. Also, genau. Also, ich sehe mich deswegen auch absolut noch als Journalist auch in den nächsten 30 Jahren oder so.
Aber ihr beide, und das entnehme ich dem, eure Grundlagen, die ihr in der Arbeit als Sysadmins gelegt habt, von denen zehrt ihr noch oder beziehungsweise da könnt ihr darauf zurückgreifen und die Erinnerungen sind gute, weil wir müssen jetzt ein bisschen zum Ende hin. Mhm. Wir wollen ja nicht den IT-Journalistinnen und Journalistinnen danken an diesem Tag, sondern den Sys-Admins, weiblich und männlich. Vielen Dank für eure Arbeit. Vielen Dank, dass ihr die ganze Kiste am Laufen haltet und vor allem das auch oft macht, ohne dass die anderen das mitkriegen. Also, ne, ich meine, hier ist jetzt nicht so sonderlich viel mit Sysadmin, obwohl natürlich Leute wie unser Kollege Sören auch immer gerne bereitstehen, wenn mal was ist. Aber ich meine, diese Leute machen auch total viel, wenn nichts ist, damit es überhaupt weiterläuft. Mhm. Und eigentlich ist es ja auch gut, wenn sie sozusagen so unsichtbar sind, dann machen sie ihren Job so gut, dass die Leute gar nicht merken, dass sie da sind. Was natürlich einerseits super ist, weil es zeigt, dass sie ihren Job gut machen. Auf der anderen Seite natürlich schlecht für die Sichtbarkeit ist und wie ihr schon gesagt habt, oft dazu führt, dass ihre Tätigkeit gar nicht so hoch eingeschätzt wird und so gut wahrgenommen wird, wie es eigentlich wäre. Also deswegen an diesem Tag, ja, euch alles Gute und vielen Dank für eure Arbeit und natürlich, da kann ich jetzt aber nicht umhin, den Werbeblock in einer Sache einzuflechten und vielen Dank fürs Lesen von golem.de und für das Lesen von den Nachrichten und Geschichten von Oliver Nickel und Daniel Ziegner und wahrscheinlich auch von mir, obwohl ich überhaupt nichts über IT schreibe in dem Sinne, also über Sys-Geschichten. Ja, vielen Dank allen anderen, die zugehört haben und ja, vielleicht interessiert sich ja jemand noch für eine solche Ausbildung oder eben das, was man danach auch machen kann, weil da ist eine Menge drin. Also wir hatten es schon angesprochen, Studium ist natürlich klar. Dann gibt es halt natürlich meistens in den Unternehmen selber die Möglichkeit aufzusteigen, auch ohne Studium und zum Beispiel Abteilungen zu leiten, aber eben auch sich selbstständig zu machen und einen Haufen Knete einzusacken. Also machen wir uns mal nichts vor. Also wenn man sich da irgendwie nicht, wenn man sich da schlau anstellt, dann als Beraterin, Berater oder so zu arbeiten, ebenfalls möglich.
Ja.
Da gibt es eine ganze Menge. Wir verlinken das auch in den Shownotes, also dass man sich mal umgucken kann. Also wer da vielleicht noch keine Ahnung hat, was da möglich ist, auf jeden Fall mal reinschnuppern. Und ich glaube, das könnt ihr jetzt mir am Ende dann nochmal vielleicht bestätigen oder widerlegen. Ich glaube, dass der Bereich, dadurch, dass natürlich auch viele Leute gesucht werden, auch ziemlich offen für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger ist, oder?
Ja.
Klar. Ja, also bei mir im Team auch die beiden waren Einsteigerin. Also war eine Studentenmitarbeiterin und eine, die auf einem kaufmännischen Mathematikstudium gekommen.
Ja.
Ja.
Cool. Genau, wie gesagt, das ist ein sehr starker Learning-by-Doing-Beruf und es ist super spannend, wirklich. Also ich kann auch wirklich nur empfehlen, wenn man sozusagen als junger Mensch sich Gedanken macht, okay, gehe ich jetzt ins Studium oder mache ich lieber halt die Ausbildung zum Physi oder zum Systemelektroniker, Ich würde halt ganz ehrlich die Ausbildung machen, weil du dadurch auch menschlich meiner Meinung nach halt ein Unternehmen kennenlernst. Du lernst kennen, okay, wie arbeite ich überhaupt in einem normalen Unternehmen? Wie gehe ich mit Menschen um? Das lernt man halt alles im Studium nicht, ne? Also das ist halt sehr theoretisch. Ja,
hast du nur Studenten um dich und keine Menschen.
Und du kannst das ist ja
ein Problem. Das ist total
nachvollziehbar. Und in den meisten Unternehmen kannst du später immer noch ein Studium machen, wenn du möchtest. Oder halt, wie du
und
schon sagtest.
Ja, und es geht schneller und du kriegst Geld.
Richtig.
Also ich damals, also mein Studium habe ich dann irgendwann auch sein lassen, weil ich dachte, okay, komm, also ich kann jetzt auch was machen, wofür ich bezahlt werde. Das ist ein bisschen verlockend. Ach so, das ist das ganz das Ende. Kriegt man, was kriegt, also ich meine, wir verlinken jetzt bestimmt irgendeine Tabelle, die ich jetzt noch raussuche, was man da eigentlich verdient. Wart ihr damals der Meinung, dass das okay bezahlt war?
Also in meinem in dem großen Konzern war es halt ein Tarifvertrag gewesen.
Okay, cool, ja.
Und es war sozusagen das war angelehnt an andere Ausbildungsberufe. Also es war eigentlich unterbezahlt für einen IT-Job. Hm. Aber in einem normalen wirtschaftlichen Unternehmen kommt auch auf die Spezialität an, wenn du sozusagen zum Beispiel ein Security-Mensch bist, kannst du ja auch werden als Admin. Hm. Dann bekommst du bestimmt so 80.000 im Jahr.
Du musst also, keine zahlen.
Also, ja, meine, genau. Also, aber also du bekommst überdurchschnittlich viel Geld für einen Ausbildungsberuf. Ja. Viele Ausbildungsberufe liegen eher im Durchschnitt. Hm. Als IT-System-Admin bist du meistens sozusagen über dem Durchschnitt. Es kommt drauf an, was du machst, aber ja.
Sören, bleib da.
Wir reden
gleich über dich. Daniel hatte mir vorhin gerade schon gesagt, dass ich letztes Mal einen Podcast ausgestrahlt habe, in dem noch drin war, dass jemand die Tür aufgemacht hat. Und zwar, weil die Lampe, die draußen hängt, ist batteriebetrieben und manchmal geht die aus. Und heute haben wir den Fall nochmal und gehen jetzt total offensiv damit um, weil nämlich, Sören, das ist der Podcast zum SysAdmin Day. Und in gewisser Weise, auch wenn du Dev bist bei uns, alles Gute zum SysAdmin Day.
Vielen Dank, vielen Dank.
Das passt doch wie die Faust, als hätten wir es abgestimmt.
Danke, ja. Sören, übrigens Paradebeispiel dafür, dass er einfach alles macht.
Ja.
Er macht Anwendungsentwicklung, er macht die Server,
Die
Notebooks und alles.
Also ja, weil Golem auch nur aus uns vier, die wir hier in diesem Raum sind, besteht. Das ist halt nur
mal gefühlt,
ein bisschen gefühlt. Okay, ich habe jetzt zum Geld gefragt und ich habe jetzt schon zweimal versucht, Schluss zu machen mit diesem Podcast. Und da wir jetzt mit Sören vielleicht noch einen Kaffee trinken oder nochmal kurz schwatzen, machen wir jetzt aber wirklich Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Daniel Ziegner. Vielen Dank, Oliver Nickel, fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss.
Tschüss.